Schönen guten Tag, dies ist eine neue Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany. Und auch an dem heutigen kalten Dezembertag, wir nehmen diese Folge am 3. Dezember 2025 auf, geht es uns um aktuelle Fragen des Rechts, um sehr viel Datenschutz in dieser Folge, um ein paar Themen, die jetzt nicht unmittelbar den Datenschutz betreffen, aber doch auch Aspekte des Rechtsstaats und unserer Verfassung berühren. Wir sind wie immer auf der einen Seite im tiefsten Westen sitzt Stefan Brink, der aber auch zugleich ein Digitalisierungsinstitut hier in Berlin leitet, wenn er ortsanwesend ist. Und ich bin Nico Herting, Anwalt, Herausgeber der Ping und einiges andere. Ja, wir haben heute eine ganze Palette von Themen, wo wir gedacht haben, da machen wir jetzt mal lauter so kurze Stücke draus und jetzt werden wir sehen, ob es uns gelingt, daraus lauter kurze Stücke zu machen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber versuchen wir es mal.
Wir probieren das, so ist es, Nico.
Gestern waren wir zusammen, lieber Stefan, weil gestern eine Arbeitsgruppe, die unter Regie von Boris Pahl, aber auch von Kai Zinner, Mitarbeiter des Europaabgeordneten Axel Voss und von dem sicherlich allen Hörerinnen und Hörern vertrauten Max Schrems, unter dieser Federführung gab es eine Arbeitsgruppe. Wir haben uns jetzt eigentlich den ganzen Herbst durch befasst mit Reformvorschlägen zur DSGVO. Als wir begonnen haben, wussten wir ja noch nicht, dass der Omnibus im November kommt. Und die Vorschläge ziehen sich jetzt auch nicht auf den Omnibus, sondern sind Vorschläge, die eigentlich auch über den Omnibus durchaus hinausschauen. Und da haben wir gestern die Ergebnisse oder die bisherigen Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe gemeinsam vorgestellt. Arbeitsgruppe, die ungefähr aus 12 besteht, Anwälte wie Icke, dann Datenschutzbehördenleiter wie, um jetzt nur einige herauszugreifen, also last but not least, Luisa Specht-Riebenschneider, Bundesdatenschutzbeauftragte, aber auch Thomas Fuchs aus Hamburg und der Michael Will aus Bayern. Und ja, Boris Pahl, wie gesagt, schon genannt, Frederik Richter, der ja auch eng der Pink verbunden ist, auch mit am Start gewesen von der Stiftung Datenschutz, Christiane Wendehorst, eine der aktivsten, was Reformvorschläge angeht, aus Wien. Und diese Reformvorschläge umfassten, jetzt fange ich mal einfach mit dem Thema an, das ich am besten kenne, weil das jetzt wiederum das Thema ist, an dem ich gemeinsam mit Luisa Specht-Riemenschneider die letzten Wochen intensiv gearbeitet habe. Hier ja immer wieder Thema in unserem Podcast, die Schwachstellen eines allzu sehr auf die Einwilligung fixierten Datenschutzes. Meine Daten gehören mir, klingt immer so schön, aber die Realität sieht dann ein bisschen anders aus. Bei den vielen Verarbeitungsvorgängen, die Personendaten betreffen, mit denen wir Tag für Tag zu tun haben, ist dann die Realität dieser Art von informierter Selbstbestimmung, dass man von Klickfenster zu Klickfenster geleitet wird. Die wenigsten von uns tatsächlich dann auch die Zeit und Muße haben, sich dann die oft umfangreichen, weil gesetzlich vorgeschriebenen Informationen dadurch durchzuschauen. Und letztlich, und das ist dann der eigentliche Kern auch der Kritik aus meiner Sicht an allzu starren Blick auf die Einwilligung, letztlich heißt Einwilligung, man überlässt es dem Betroffenen selbst, ob er seine persönlichen Daten schützt oder nicht. Und das ist natürlich Grundrechtsschutz für Faule und Bequeme, weil auf diese Art und Weise vermieden wird, dass man sich also dann auch von Gesetzes wegen, also als Gesetzgeber dafür entscheidet, was denn jetzt eigentlich erlaubt und was verboten sein soll. Und jetzt komme ich überhaupt erst zum Vorschlag. Der Vorschlag, den wir erarbeitet haben, ist die jetzigen Regelungen aus Artikel 6 und auch aus Artikel 9 dadurch abzulösen, dass man eine Ampel baut, dass man auf der einen Seite klare Verbotstatbestände schafft, wie etwa beim Werbetracking, wenn es sich um minderjährige Nutzer handelt. Um nur ein einziges Beispiel mal zu nennen, ja, wenn man das, und die meisten von uns werden sagen, das ist etwas, was wir nicht wünschen, und dann gibt es eigentlich keinen Grund, das jetzt wiederum der Einwilligung der Minderjährigen beziehungsweise der Erziehungsberechtigten zu überlassen, sondern dann meinen wir, dann gehört das auf eine Verbotsliste, die auch durch eine Einwilligung nicht ausgehebelt werden kann. Umgekehrt, erwünschte, gesellschaftlich erwünschte Datenverarbeitung, da haben wir auch eine ganze Liste, erarbeitet von Verarbeitungsweisen, die dann wiederum auf einer Positivliste, also in Grün, erlaubt sind und auch keine Einwilligung bedürfen. Das von Luisa Specht-Riemenschneider dort genannte Beispiel ist immer der Einsatz von KI-Analyse-Tools in der Krebsforschung. Das werden die meisten von uns sagen. Also das ist etwas, was doch eine gute Sache ist, was auch Gemeinwohlbezug hat. Und deswegen gehört es auf die grüne Liste. Und dann verbleibt, da es ja eine Ampel ist, die hat sie auch einen gelben Bereich. Und dann verbleibt der gelbe Bereich. Das ist dann der, der dann tatsächlich noch verbleibt, dann auch als Anwendungsbereich für die Einwilligung. Dies ist das Grundprinzip. Details werden da sicherlich auch, so wir da das auch weiter bearbeiten werden, dann noch zu diskutieren sein. Diesen Vorschlag, der ist auch nicht geheim, sondern der ist auch veröffentlicht auf den Seiten der TU München. Und das soll ein Diskussionsanstoß sein. Das ist jetzt nicht das Einzige, was wir diskutiert haben dort, die Ampel, sondern da gibt es auch noch das Thema, ja, wie kriegt man eigentlich mal den risikobasierten Ansatz jetzt nicht nur so punktuell und nicht nur so, ja, dass man sich darüber streiten kann, ob er überhaupt risikobasiert ist in die DSGVO, sondern wie setzt man da mal einen Pflock? Und jetzt weiß ich ja zufällig, Stefan, dass du zusammen mit der Kollegin Wendehorst da an diesem Thema gearbeitet hast.
Daran haben wir uns versucht, lieber Nico. Hintergrund ist, dass das Datenschutzkonzept, das in Deutschland entwickelt wurde und dann in die Richtlinie und die Grundverordnung reinkam, ja denkbar einfach ist, dass man sagt, wenn ein Datum personenbezogen ist, dann ist es auch geschützt. Dieses Grundkonzept, das letztlich davon ausgeht, dass es keine belanglosen Daten gibt, also dass jedes Datum mit Personenbezug schutzbedürftig ist und auch schutzwürdig ist, ist ja schon ein bisschen sozusagen in Frage gestellt durch zum Beispiel Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, in dem man sagt, es gibt aber besonders schutzbedürftige Daten. Unterm Strich geht damit natürlich etwas verloren, der Kontext oder der Zusammenhang zwischen dem Schutzbedürfnis von Daten und dem Umfang an Pflichten, die dem Verantwortlichen auferlegt werden. Und genau diesen Zusammenhang möchte unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit der Regelung der risikobasierte Ansatz wiederherstellen, indem er sagt, also wir schauen schon drauf, welche Risiken von Datenverarbeitung ausgehen für die Freiheiten und Rechte der Betroffenen und wie groß die Eintrittswahrscheinlichkeit von Verletzungen ist. Und dementsprechend gestalten wir auch die Schutzmechanismen aus, also zum Beispiel die Anforderungen an die Datensicherheit. Artikel 32 ist ein schönes Beispiel für den risikobasierten Ansatz. Oder schauen wir mal auf den Artikel 33, Datenpannmeldung oder 34, Benachrichtigung von Betroffenen. Das wird jeweils davon abhängig gemacht, dass ein Risiko besteht, beziehungsweise wie hoch dieses Risiko für die Rechte und Freiheiten von Betroffenen ist. Und dementsprechend hat die EU-Kommission 2012, als sie den Entwurf zur Grundverordnung vorlegte, schon sehr laut gesagt, ja, der risikobasierte Ansatz ist da drin in der Datenschutzgrundverordnung. Und dann haben wir intensiv geguckt und haben ihn auch an ein oder anderen Stelle gefunden, aber eben nicht durchgehend. Zum Beispiel auch nicht bei der Frage, brauche ich wirklich für die Verarbeitung von, gefühlt allgemein bekannten personenbezogenen Daten, brauche ich dafür auch eine Rechtsgrundlage? Und gilt da tatsächlich auch der 32? Und da bleiben Fragezeichen übrig. Um das aufzulösen, ist unser Vorschlag gewesen, einen neuen Absatz 3 in Artikel 5, also in die Prinzipien des Datenschutzes, einzufügen, wo ausdrücklich drin steht, ja, es gibt den risikobasierten Ansatz und alles, was hier an Pflichten nach der Datenschutzgrundverordnung aufgebaut wird, muss sich an diesem Ansatz messen lassen. Was gleichzeitig dann bedeutet, und das haben wir mit dem risikobasierten Ansatz verbunden, dass alle Anwender der Datenschutzgrundverordnung, insbesondere die Aufsichtsbehörden, aber eben auch der Europäische Gerichtshof, sich nicht alleine auf das Grundrecht auf Datenschutz, auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung fokussieren dürfen, sondern dass sie einen angemessenen Ausgleich zwischen diesem Recht und allen anderen Rechten, insbesondere auch den Rechten der Verarbeiter, herstellen müssen. Das, was im Prinzip Erwägungsgrund 4 der Datenschutzgrundverordnung schon vorsieht, was aber in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs immer unter Berufung auf Erwägungsgrund 10 mit der Verpflichtung auf ein möglichst hohes Datenschutzniveau konterkariert wird. Deswegen die Idee, wir machen einen 5.3 und schreiben ausdrücklich rein, es gibt kein vorrangiges Datenschutzgrundrecht, sondern wir brauchen dort praktische Konkordanz Und alles, was an Pflichten den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern auferlegt wird, muss dem risikobasierten Ansatz entsprechen. Mal sehen, was aus dem Vorschlag wird. Es gibt zwei weitere Gruppen. Eine kümmerte sich um die Vereinfachung der sogenannten B2B-Compliance. Da ging es darum, den Artikel 28 zur Auftragsverarbeitung nochmal neu zu denken. Und es geht in der letzten Arbeitsgruppe um Reformmöglichkeiten im Bereich der Einwilligung. Die Problematik hast du angesprochen, Nico, dass die Einwilligung kein so letztlich überzeugendes Schutzkonzept darstellt. Und in der Gruppe hat man sich insbesondere auch um die schöne Frage Do Not Track gekümmert. Wer sich das anschauen will, ist herzlich eingeladen, bei der Technischen Universität München sich die Homepage anzuschauen, die speziell für diese Arbeitsgruppe eingerichtet wurde. Da sind alle Unterlagen und Vorschläge nochmal intensiver aufgelistet.
Genau, vielleicht ein kurzes Wort zu Artikel 28, den wir hier relativ selten behandeln, Stefan. Auftragsverarbeitung, ja, das ist für mich immer auch ein ständiges Ärgernis, weil es sich auch da so verhält, dass mit großer Sorgfalt und Akribie diese Verträge gefertigt werden, in der dann der Dienstleister, der ja dann in aller Regel ja allein auch Bescheid weiß, wie das mit der Datenverarbeitung dann tatsächlich technisch funktioniert, der wird dann so zum weisungsgebundenen Gehilfen des Verantwortlichen gemacht. Und auch da sind sich ja alle, die jetzt häufiger an diesen Verträgen mitwirken, des Umstands bewusst, dass das von der Realität dann oft weit entfernt ist, was in diesen Verträgen für einen Eindruck vermittelt wird. Aber man schließt sie, weil man auf der sicheren Seite sein möchte und man ist es gewohnt. Und auch dieses ist nicht gerade Datenschutz, wo man jetzt wirklich mit tiefer Überzeugung sagen kann, also das ist der optimale Schutz der Grundrechte, um die es geht. Insofern ist es richtig und konsequent, dass sich unsere Arbeitsgruppe auch diesem Thema angenommen hat. Vielleicht vertiefen wir mal die Vorschläge, die da ja auch intensiv erarbeitet worden sind, an anderer Stelle. Aber heute wollen wir ja noch über so viel mehr sprechen als dieses. Ein Dauerbrenner aus der Anwaltswelt, Anwaltswelt meets Datenschutz. Und dann kommen wir anschließend zu einem Thema, wo der Datenschutz nicht mehr so drin ist, aber bleiben in der Anwaltswelt. Also zwei Anwaltsthemen jetzt hintereinander. Das eine Thema in der aktuellen FAZ, in der Rubrik Staat und Recht, berichtet heute am 3. Dezember der sehr geschätzte und mir seit, glaube ich, 3 Jahrzehnten bekannte Kollege Martin Huff aus Köln von einer Auseinandersetzung, die die nordrhein-westfälische Datenschutzbehörde mit einem Kollegen aus Köln führt. Dieser Kollege aus Köln ist, ja, das ist jetzt liebevoll gesagt, wenn ich das so formuliere, aber ist so ein bisschen ein Raufbold, der gerne sich also auch vor Gericht bis zum Bundesgerichtshof streitet, der mal ein Verfahren geführt hat bis zum Bundesgerichtshof, wo es darum ging, ob er, ja, geschmackvoll oder nicht, und auf jeden Fall oldschool, ob er als Geschenk zur Weihnachtszeit Kalender mit Pin-Up-Girls verschicken darf, ob das also noch mit, ob das noch berufsbezogen sachliche Werbung ist. Das hat er bis zum Bundesgerichtshof. Er hat auch noch andere Verfahren geführt. Und jetzt hat er wissen wollen, und ich weiß da Details aus einem einfachen Grund, weil er in sehr großzügigem Umfang alle Unterlagen aus dem Verfahren, über das ich jetzt berichten werde, herumschickt und ich sie auch bekommen habe von ihm und von vielen anderen angesprochen worden bin, die das auch gekriegt haben. Und dieses Verfahren bei der nordrhein-westfälischen Datenschutzbehörde hat dann auch schon wieder eine kleine kabarettistische Note, wie ich finde, da komme ich gleich darauf. Da hat nämlich der liebe Kollege der Datenschutzbehörde gegenüber sinngemäß geäußert, also verschlüsseln, Ende zu Ende verschlüsseln, reden wir jetzt nur von Ende zu Ende verschlüsseln, das macht er gar nicht. Ja, nie. Ja. Und dann hat ihm die Datenschutzbehörde natürlich gesagt, so geht das nicht. Ja, und das ist jetzt ja auch bei den Datenschützern ein durchaus nicht so ganz einheitliche Linie bei diesem Thema. Also muss Anwaltskommunikation immer Ende zu Ende verschlüsselt werden oder nicht? Die Bremer haben sich da mal ganz weit vorgewagt vor 2 Jahren, sind dann aber, haben dann aber auch die Konsequenzen aus ihrer eigenen sehr markigen und meines Erachtens völlig falschen Rechtsauffassung dann nicht gezogen und nach meiner Kenntnis kein einziges Verfahren geführt, wo sie dann mal die Konsequenz aus ihrer eigenen Rechtsauffassung gezogen haben. Andere sehen das anders. Und die nordrhein-westfälische Datenschutzbehörde hat dann eigentlich nur reagiert, dass, indem sie gesagt hat, also, dass du das nie machst, das geht nicht. Ja, das ist ja, also, ich meine, das steht ja im Prinzip im Artikel 32 DSGVO schon drin. Ja, dass man also doch angemessene technische und organisatorische Schutzmaßnahmen treffen muss. Und je nachdem, was das für eine Art von Kommunikation ist, kann es schon durchaus sein, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung notwendig ist. Wie ich meine, also schon alleine auch aus zivilrechtlichen Gründen, jedenfalls dann, wenn der Mandant das von einem verlangt, ja, dann gibt es meines Erachtens überhaupt kein Vertun, dass es also schon zivilrechtlich notwendig ist, aus dem Anwaltsvertrag heraus Pflichten sind. Aber der Kollege hat sich davon nicht abbringen lassen. Und dann geht es los in der Korrespondenz, die er dann führt mit der nordrhein-westfälischen Behörde, dass er gern Bescheid haben will. Weil er will das jetzt mal, also bis zum jüngsten Gericht möchte er das jetzt einmal geklärt haben. Und dann fängt die Behörde an zu überlegen, was sie denn jetzt macht mit diesem Ansinnen. Oder mit anderen Worten, man entschuldige mir den spöttischen Unterton, mit anderen Worten, wie sie den wieder los wird. Ja, möglichst schnell. Und dann wird eingehend geprüft, ob denn die DSGVO und das Verwaltungsverfahrensrecht, ob die denn den Erlass eines rechtsmittelfähigen Feststellungsbescheids erlaubt. Ja, und dann ist man in der Behörde zu der Auffassung gelangt, das geht nicht, weil das sieht die DSGVO nicht so vor und irgendwie auf eine kluge Begründung, die es meines Erachtens, ich mir jedenfalls vorstellen könnte, aus dem allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz, was ja nun auch für eine Datenschutzbehörde durchaus Geltung beansprucht, haben sie sich irgendwie nicht richtig rausgefunden. Und dann haben sie gesagt, dann machen wir doch einfach eine Warnung. Weil das ist das mildeste.
Das war die kleinste Stufe. Ja.
Das ist das mildeste Mittel. Und jetzt haben sie ihn nicht verwarnt, sondern gewarnt. Das kommt ja so gut wie nie vor eigentlich. Aber das haben sie dann halt gemacht. Eigentlich nur, um ihn zufriedenzustellen, dass er zu Gericht gehen kann. Und jetzt berichtet Kollege Martin Huff ein bisschen sehr verkürzt über dieses Verfahren und erweckt durch seinen Beitrag in der FAZ leider das Missverständnis, dass es in dem Verfahren darum geht, dass die nordrhein-westfälische Datenschutzbehörde, so wie die Bremer Datenschutzbehörde, den Standpunkt vertritt, also ohne Ansehen, der Mail müsse, jede Mail, die ein Anwalt schreibt, müsse Ende zu Ende verschlüsselt sein. Das sagt die nordrhein-westfälische Datenschutzbehörde überhaupt nicht. Musste sie auch gar nicht sich mit der Frage befassen, weil der Kollege aus Köln etwas ganz anderes von ihr wollte. Sie wollte nämlich das Platzset, dass man also doch immer auf Ende zu Ende Verschlüsselung verzichten kann. Und das hat er meines Erachtens auch völlig zu Recht nicht bekommen.
Vielleicht noch, lieber Nico, gerade ein kurzer Einwurf von der Seite zu der Thematik. Ja, die nordrhein-westfälischen Kolleginnen und Kollegen sind da reingeschlittert sozusagen. Du sagst zu Recht, die Auffassung der Aufsichtsbehörden ist nicht einheitlich in dem Bereich, hast auf die Deutschen verwiesen. Richtig Schwung kam damals rein, ich erinnere mich noch ganz gut, das muss gewesen sein vor 4 oder 5 Jahren, durch die österreichische Datenschutzaufsichtsbehörde, die damals eine besondere Aufmerksamkeit genoss, weil die damalige Vorsitzende des Europäischen Datenschutzausschusses, die gleichzeitig die Chefin der österreichischen Aufsichtsbehörde war, und die haben sich aus dem Fenster gehängt bei der Frage, ist es denn zustimmungsfähig, auf bestimmte von der Datenschutzgrundverordnung gebotene technisch-organisatorische Maßnahmen zu verzichten. Das ist ja auch jedenfalls ein Aspekt der Auseinandersetzung, die jetzt vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf spielt. Das eine ist die Frage, muss nicht der Anwalt sowieso die Fähigkeit haben, Ende-zu-Ende verschlüsselte E-Mail-Kommunikation anzubieten. Und das andere ist die Frage, kann man seinen Mandanten sagen, passt mal auf, Freunde, das ist euch zu aufwendig und mich kostet es auch Zeit und bringt nicht so arg viel. Uns reicht eigentlich eine Transportverschlüsselung, die ohnehin von unseren Mail-Anbietern durchgeführt wird. Auch wenn sie nicht hundertprozentig sicher ist, reicht es doch in der Regel. Und deswegen stimmt ihr jetzt zu, dass wir nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt miteinander kommunizieren. Das ist damals von der österreichischen Aufsichtsbehörde abgelehnt worden. Die hat gesagt, da kann man gar nicht zustimmen. Das ist ein Unterlaufen der Standards der Datenschutzgrundverordnung. Das geht nicht. Und ja, dann hat man sich tatsächlich angefangen, in Grundpositionen oder in Prinzipien zu verschanzen. Die vernünftigerweise angebotene Ausweichlösung wäre die Portallösung, wo dann viele Anwälte aber wieder sagen, okay, ich kann natürlich die Korrespondenz hier auf einen Server stellen bei mir und die Mandanten rufen das ab, wann immer sie wollen. Das geht schon. Das ist aber für alle Beteiligten ein relativ hoher Aufwand, wenn es sich um einmalige oder wenige nur Kontakte, wenige einzelne Mandatierungen handelt. Das machen wir eigentlich nur, wenn wir sozusagen einen Dauerkunden haben. Der kann dann einen Platz im Portal bekommen. Ansonsten ist uns das auch zu viel Aufwand. Deswegen, ja, man muss sich hüten, daraus eine datenschutzrechtliche Grundsatzauseinandersetzung zu machen. Die führt in aller Regel in die Irre. Es geht letztlich um die einfache Verarbeitung von Mandaten bei den Anwaltskanzleien und umgekehrt auch um den Unwillen vieler Mandanten, sich tatsächlich den Mühen, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu unterwerfen und irgendwie praktisch auszugestalten. Bin mal gespannt, was das VG Düsseldorf draus macht.
Ein ewig grüßendes Murmeltier, die Verschlüsselung von anwaltlichen E-Mails. Ich habe mich da schon in den 90er Jahren drüber gestritten. Da damals hat man es nicht unter dem Datenschutz diskutiert, sondern am Berufsrecht. Da hieß es immer, die E-Mail, also man durfte keinerlei E-Mails mit Mandanten austauschen, weil das sei ja wie eine offene Postkarte. Und deswegen sei es also nicht nur berufsrechtlich verboten, sondern sogar strafbar nach 203 StGB, dass man hier Anwaltsgeheimnisse ausplaudert. Eine Auffassung, ja, ist ja immer schön, wenn man Recht behält als Jurist, freut man sich ja immer. Und meine Auffassung, die ich damals nicht geteilt hatte und die heute in dieser Form auch niemand mehr vertritt. Und ja, aber das Murmeltier, das grüßt dann doch immer mal wieder und kommt um die Ecke. Und das ist die letzte Blüte, die jüngste Blüte, die das treibt. Erstaunlich wenig gibt es bislang, und jetzt wechsle ich ganz abrupt das Thema zu einem anderen Anwaltsthema, was wir aber im Moment nur kurz machen können, weil die Entscheidung liegt noch gar nicht vor. Es geht um eine BGH-Entscheidung, wo eigentlich nur der Fall bekannt ist und das Ergebnis bekannt ist, aber nicht die Begründung. Dort ging es um die Frage, ob ein Syndikusanwalt, ob das in Ordnung ist, wenn er seinen Kanzleibetrieb, den er ja dann neben der Arbeit bei seinem Arbeitgeber auch hat, sonst wäre er kein Syndikusanwalt, ob er die auch unter der Adresse eines Coworking Spaces führen kann. Es ist ein Berliner Fall und darüber hatte das Anwaltsgericht in Berlin schon einmal entschieden und dem Kollegen Recht gegeben. Die Kammer hatte das anders gesehen. Der Anwaltsgerichtshof Berlin hatte gemeint, das könne man aus dem Paragraphen 27 Bra der Bundesrechtsanwaltsordnung nicht ableiten, dass das jetzt verboten ist, die Kanzlei in einem Coworking Space zu betreiben. Und der Bundesgerichtshof hat es jetzt in einer frischen Entscheidung von dieser Woche, 1.12., anders gesehen, ohne dass wir bislang wissen, wie er das begründet hat. Der 27 ist auch so eine Vorschrift, die wir, glaube ich, schon in den 90er Jahren diskutiert haben, ob die noch zeitgemäß ist. Das ist die sogenannte Kanzleipflicht. Der Rechtsanwalt muss im Bezirk der Rechtsanwaltskammer, deren Mitglied er ist, eine Kanzlei einrichten und unterhalten. Und also seit auch 30 Jahren gibt es Diskussionen darüber, ob das noch zeitgemäß eigentlich ist. Ja, das ist, also früher, man musste halt, also das, was war der Sinn dieser Vorschrift? Der Sinn dieser Vorschrift war unter anderem, dass der Briefträger, wenn er Gerichtspost dem Anwalt bringen wollte, dass er irgendwo ein Kanzleischild haben musste und einen Briefkasten haben musste, wo er das einwerfen kann. Einer der Gesichtspunkte, die es dort gibt. Es ist immer wieder gefordert worden, diesen Paragraphen 27 abzuschaffen. Es ist auch immer wieder versucht worden, den Paragraphen 27 zeitgemäß auszulegen, indem man sagt, also naja, da steht ja nur eine Kanzlei einrichten und unterhalten. Da steht ja eigentlich jetzt gar nichts, wenn man das genau sich anschaut, von Räumlichkeiten. Deswegen mag es ja vielleicht, Diskussionen, die in der Vergangenheit geführt wurden, mag es ja vielleicht auch ausreichen, jetzt unter den heutigen technischen Gegebenheiten eine virtuelle Kanzlei zu unterhalten. Als Diskussionen geführt worden sind, es gibt erstaunlich wenig Rechtsprechung. Insofern bin ich auch sehr neugierig darauf, wie der Bundesgerichtshof den Paragraphen 7, was der Bundesgerichtshof auch Paragraphen 27 Bundesrechtsanwaltsordnung ableitet. Sollte es hier Kolleginnen und Kollegen unter unseren Zuhörerinnen geben, die noch aus meiner früheren Aktivität im Berufsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltvereins kenne. Viel Spaß dabei, dieses Urteil dann zu analysieren. Das wird uns nämlich die Berufsrechtler mit Sicherheit an allen Fronten befassen. Und da wird es sicherlich dann auch, je nachdem, was jetzt als Begründung kommt, wieder Forderungen geben, den 27 Brau doch zu reformieren oder sogar ganz zu streichen.
Zwei Dinge, Nico, die mir dazu einfallen. Zum einen, ich dachte eigentlich, die Schlacht sei geschlagen. Ich bin ja jetzt nicht als sozusagen Anwalt unterwegs, aber mir ist schon bekannt, dass ja sowas wie eine Wohnzimmerkanzlei offensichtlich als vereinbar mit § 27 Brau angesehen wurde. Dass man also, du sagst es, ein Schild, ein Briefkasten und ein Raum, der auch die Küche sein kann oder vielleicht auch das Wohnzimmer sein kann, ausreicht. Mir scheint das tatsächlich jedenfalls nicht mehr den modernen Arbeitsbedingungen zu entsprechen. Es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass jedenfalls Anwälte, die beratend unterwegs sind, Stichwort auch gerade unterwegs sind, natürlich liebend gerne darauf verzichten, irgendwo einen Raum angemietet zu haben, den sie eh nicht nutzen. Und Bürocenter ist eine feine Sache, wenn die entsprechenden Bediensteten dort gut unterrichtet sind und auch zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, dürfte es mit dem Berufsgeheimnis kein allzu großes Problem geben. Gleichzeitig hatte der Anwalt, um den es hier geht, offensichtlich eine Webseite eingerichtet, war per Mail erreichbar. Also da scheint es mir doch ja schon relativ, auch unter dem Gesichtspunkt der Berufsfreiheit des Artikel 12 Grundgesetz, nicht ganz auf der Hand zu liegen, dass man den § 27 so eng auslegen muss und sagen muss, nein, es muss tatsächlich ein eigener Kanzleiraum sein. Da bin ich mal gespannt, ob das erstens überzeugt, was der BGH hier entschieden hat, und zweitens, ob das das letzte Wort war.
Genau, das hat natürlich das ist ja völlig richtig, dass du darauf hinweist. Das hat natürlich eine verfassungsrechtliche Komponente. Deswegen passt es auch gut in unser Themenspektrum herein, weil das eine Einschränkung der Berufsfreiheit, Artikel 12 ist evident. Wir haben lange keine Fälle mehr gehabt, wo sich das Bundesverfassungsgericht intensiv mit Einschränkungen der anwaltlichen Tätigkeit auf Grundlage Berufsrecht befassen musste. Und ja, abzuwarten, was jetzt genau an Entscheidungsrunden kommt, das werden wir hier vielleicht auch nochmal dann kurz besprechen, wenn sie vorliegen. Aber vielleicht ist das auch tatsächlich mal wieder ein Fall, wo man sich dann wünscht, dass der Kollege, der ja hier immerhin bis zum BGH das Verfahren schon gezogen hat, dass der Kollege das auch beim Bundesverfassungsgericht zum Thema macht, weil das verfassungsrechtlich problematisch ist. Auch das, deswegen ist wichtig, dass wir es nochmal nachtragen. Auch das wird schon lange diskutiert. Also das ist schon eine lange Diskussion auch, ob das überhaupt noch von Verfassungswegen haltbar ist, diese Kanzleipflicht aus. Der Brau.
Sehr gut, Nico. Nicht nur die Anwälte streiten sich gerne und rufen dann Gerichte an. Auch die Richter selbst können manchmal in den Fokus geraten. Das ist das Vorkommnis, das wir hier berichten wollen. Und zwar geht es um die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Die sehen sich einem besonderen Druck ausgesetzt. Es gibt, wie gesagt, diesen Internationalen Strafgerichtshof. Dem gehören insgesamt 125 Vertragsparteien an. Also da gibt es völkerrechtliche Verträge über die Einrichtung dieses Strafgerichtshofs. Und der befasst sich mit, ja vorsichtig gesagt, internationalen Rechtsstreitigkeiten. Hier im konkreten Fall haben die Richter einen Haftbefehl erlassen. Und zwar für und gegen den israelischen Regierungschef Netanyahu wegen des Verdachts von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor dem Hintergrund des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen. Das wird vielen bekannt sein. Das hat ja auch tatsächlich für einiges Aufsehen gesorgt, dass Netanyahu also jetzt international per Haftbefehl ausgeschrieben ist. Und wer sich gegen diese Entscheidung des Strafgerichtshofs von vornherein positioniert hat, war die US-Regierung. Die sagte, das sei also ganz offensichtlich übergriffig und völlig unverhältnismäßig, hier einen Regierungschef in so einer ja zumindest unklaren Angelegenheit so zu belangen und unter Druck zu setzen. Und die US-Regierung hat Gegenmaßnahmen ergriffen. Und zwar setzt sie ihre eigenen Tech-Firmen jetzt als Waffe gegen die Richterinnen und Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, die an dieser Entscheidung beteiligt waren, ein und schließt sie dadurch von den Dienstleistungen von US-Anbietern aus, dass sie Richterinnen und Richter auf eine Sanktionsliste gesetzt haben. Dort stehen jetzt einige Richter des Internationalen Strafgerichtshofs neben weltweit gesuchten Terroristen seit August 25 auf dieser Sanktionsliste, was bedeutet, dass US-Firmen wie Amazon oder PayPal oder Expedia oder Kreditkartenanbieter diese Richter nicht mehr mit ihren Dienstleistungen beehren dürfen. Und soweit das mit Monopolen versehen ist, also zum Beispiel im Kreditkartenbereich, macht das natürlich schon extrem was mit den Richterinnen und Richtern. Das ist eines, also die doch erstaunliche Reaktion der US-Regierung so brachial gegen die unabhängigen Richter eines internationalen Gerichts vorzugehen, weil ihnen sozusagen das Ergebnis nicht passte. Noch spannender finde ich, ehrlich gesagt, die Frage, ja, wie reagieren denn jetzt die Vertragsparteien dagegen, dass ihr Gericht, ihre Richterinnen und Richter mit Sanktionen belegt werden? Da müsste doch sowas aufgerufen sein wie eine Schutzpflicht. Und insbesondere die europäischen Regierungen müssten sich doch eigentlich hervortun und ihre Richterinnen und Richter in Schutz nehmen. Davon ist jedoch jedenfalls öffentlich nichts zu sehen. Es gibt sowas wie eine Möglichkeit, sich gegen US-Sanktionen zu wehren. Es müsste nur aufgerufen werden von den europäischen Regierungen, und das ist das sogenannte Blocking Statute. Da gibt es eine europäische Verordnung zur Bekämpfung der Sanktionen in der EU. Also wenn insbesondere Unternehmen von Sanktionierung durch Drittstaaten aus europäischen Staaten negativ betroffen sind, kann man über diese Verordnung dafür sorgen, dass diese Sanktionen in der EU jedenfalls nicht umgesetzt werden und abgemildert werden. Insofern bin ich gespannt und bleibe gespannt, wann sich die europäischen Regierungen denn jetzt in diesem Sinne für die Richterinnen und Richter des Internationalen Strafgerichtshofs stark machen. Das wäre jedenfalls aus meiner Sicht nicht nur schönes, sondern ein absolut notwendiges Zeichen, was da gesetzt werden sollte.
Ja, der Fall zeigt vor allen Dingen, wie problematisch es ist, dass wir heutzutage alle von den Diensten amerikanischer Anbieter also angewiesen sind, ja, und das sind dann eben nicht nur die Social Networks, über die wir so viel uns austauschen, sondern das sind dann eben auch so Dienste wie Amazon, PayPal und die Kreditkartenunternehmen und viele, viele, viele mehr. Ja, wir haben das nächste jetzt, wo wir das ja erleben, diese Abhängigkeit. Also bei aller Faszination mit ChatGPT und Konsorten, kommt jetzt dann das nächste Feld, wo wir auch wieder dann alle, je mehr wir uns daran gewöhnen, diese Dienste zu nutzen, auch wieder uns in die Hände von amerikanischen Anbietern begeben. Und das führt natürlich dann dazu, dass sowas passieren kann, wie es hier passiert ist, dass wenn die US-Regierung dann auf diese Anbieter Druck ausübt, ja, dass dann tatsächlich auch, ja, ob sie der Spielraum gehabt hätten oder nicht, dass diese Anbieter dann auch entsprechend reagieren, nicht? Also deswegen ist das schon richtig, dass wir auch jetzt an vielen Orten über die sogenannte digitale Souveränität sprechen, das diskutieren und das Bewusstsein noch einmal jedenfalls wächst, dass es da Handlungsbedarf auch gibt, dass wir uns jedenfalls nicht noch mehr abhängig machen von diesen ganzen amerikanischen Tech-Firmen, ja, die natürlich auch wiederum ihrerseits darauf angewiesen sind, dass sie jetzt nicht in Konflikten mit der amerikanischen Regierung stehen, die natürlich dann auch gewisse Dinge auch auszuführen haben, die dann von Seiten der amerikanischen, der ja derzeit sehr unberechenbaren amerikanischen Regierung kommen.
Absolut. Und davon, dass die US-Firmen sich gegen diese Sanktionierung zur Wehr gesetzt hätten, das ist ja eine Thematik, die kennen wir aus den Datentransferverhandlungen und Problematiken der letzten 10 Jahre eigentlich schon, dass dann es durchaus auch sein kann, dass zum Beispiel, wenn US-Geheimdienste auf Datenbestände von US-Firmen, sei es AWS, sei es Microsoft, sei es andere, zugreifen möchte, dass sich diese Firmen dann wehren. Davon ist in diesem Kontext nichts mitzubekommen. Also, dass sozusagen die US-Firmen sich weiterhin die Möglichkeit offen halten wollen, ihre Verträge zu erfüllen, die sie mit den Richterinnen und Richtern geschlossen haben. Davon ist auch nichts zu hören. Also ich glaube schon, es stünde den Regierungen gut zu Gesicht, sich um die Fälle zu kümmern und dafür einzusetzen, dass diese Sanktionen zumindest abgemildert werden. Nächster Fall, den wir haben, auch sehr spannend, auch nicht unproblematisch, eine Entscheidung der italienischen Datenschutzbehörde, der Garante, die vom 23. Oktober 2025 stammt. Und ein Bußgeld in Höhe von 150.000 Euro, das verhängt wurde, interessanterweise, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter Italiens, die RAI, die Radio Televisione Italiana. Und zwar hat die RAI in einem ihrer Magazine, also ihrer politischen Magazine, eine Sprachnachricht veröffentlicht, eine WhatsApp-Nachricht, die ein Politiker, ausgetauscht hat mit seiner Frau. Und die haben sie also öffentlich gesendet, ohne dass naheliegenderweise die Einwilligung der beiden vorlag. Und da hat sich die Garante eingeschaltet auf Beschwerde des Politikers hin und hat untersucht, ob die RAI damit gegen Datenschutz verstoßen hat. Das Magazin Report der RAI hatte berichtet von einer möglichen Einflussnahme familiärer Beziehungen auf ministerielle Entscheidungen, also durchaus sozusagen einschlägig. Und nach dem, was wir jetzt mitbekommen haben und lesen, ist darüber auch in der italienischen Öffentlichkeit durchaus diskutiert worden, war also ein aktuelles Thema. Und in dem Kontext wurde ein 30-sekündiges Audiofragment dieser WhatsApp-Sprachnachricht aus dem privaten Kontext, aus der Diskussion zwischen Ehemann und Ehefrau über den Sender geschickt. Und das ist natürlich eine offensichtlich schwierige und keineswegs pauschal und einfach zu lösende Kollisionslage. Wir haben auf der einen Seite den Artikel 85 der Datenschutzgrundverordnung, das sogenannte Medienprivileg, das es dem mitgliedstaatlichen Recht überlässt, die hohen Standards der Datenschutzgrundverordnung im Bereich der journalistischen Berichterstattung doch deutlich abzusenken. Nach dem italienischen Mediengesetz sind solche Veröffentlichungen auch privater Nachrichten oder Kommunikation durchaus möglich, müssen allerdings für die Berichterstattung und angesichts des öffentlichen Interesses daran unbedingt notwendig sein. Und hier hat sich jetzt die Garante eingeschaltet und hat gesagt, also diesen 30-sekündigen WhatsApp-Mitschnitt, der war nicht unbedingt notwendig. Den hättet ihr zum einen um persönliche Äußerungen kürzen können und außerdem war das insgesamt nicht unbedingt notwendig, hier das sozusagen, das live und in Farbe mitzuteilen. Das hättet ihr auch Wort durch Wort Berichterstattung hinbekommen können. Die Garante hat sich die Entscheidung nicht ganz leicht gemacht. Sie hat durchaus überlegt, dass es natürlich ein öffentliches Interesse an der Veröffentlichung auch solcher Kommunikation geben kann und dass dabei das Schutzniveau der Privatsphäre gerade bei Politikern reduziert sein könnte. Klammer auf, da würde ich allerdings schon ein Fragezeichen setzen, aber das gesteht die Garante zu, dass das Schutzniveau also da niedriger sein kann. Allerdings dürfte man dabei nicht in den Kernbereich familiärer Kommunikation einbrechen und so niedrig sei das Schutzniveau des Artikel 85 Datenschutzgrundverordnung gestatte nun auch wieder nicht. Es sei also mehr berichtet worden als notwendig gewesen und das sei ein Verstoß gegen den Datenminimierungsgrundsatz des Artikel 5.1c Datenschutzgrundverordnung. Darauf fußend eine Untersagung der entsprechenden Datenverarbeitung, also dieser Bericht sollte aus der Mediathek raus und die Verhängung eines Bußgeldes, was ja nun auch nicht ganz klein ist mit 150.000 Euro. Insofern glaube ich, eine absolut diskussionswürdige und glaube, man kann auch durchaus sagen, streitbare Entscheidung der Garante, wo ich mir sagen muss, auch als ehemaliger Leiter einer Aufsichtsbehörde hier in Deutschland, ich bin mir sehr sicher, das hätten wir nicht angefasst. Das wird als Aufsichtsbehörde genau diese Abwägung, was ist denn für die öffentliche Kommunikation jetzt notwendig, dass wir die uns zugetraut hätten und es besser gewusst hätten als zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter. Da hätten wir wohl zurückgesteckt und gesagt, das überlassen wir gerne anderen, sich darum zu balgen. Da halten wir uns raus. Wir sind zwar Datenschützer, aber wir wissen auch nicht alles. Das scheint die Garante anders zu sehen.
Ja, in Deutschland hättet ihr es ja auch gar nicht verhängen oder hätte keine Behörde es verhängen können, weil es ja öffentlicher Bereich ist. Es ist ja öffentlich-rechtlicher Rundfunk, um den es da geht.
Ja, nicht ganz zwingend. Es gibt, du hast vollkommen recht, die Vorschrift des Artikel 83 Absatz 7 müsste es sein, wonach nationalstaatlich entschieden werden kann, dass Bußgelder nicht gegen öffentliche Stellen verhängt werden. Und das haben auch in Deutschland tatsächlich durch Bundesdatenschutzgesetz und die Landesdatenschutzgesetze alle Länder genauso gesagt. Ja, wir wollen nicht, dass die Datenschutzaufsichtsbehörde andere Behörden mit Bußgeldern belegt, aber es gibt eine Ausnahme. Und zwar dann, wenn es um eine öffentliche Stelle geht, die in einer Wettbewerbssituation mit Privaten steht, dann soll die öffentliche Stelle nicht durch dieses Haftungsprivileg bevorteilt werden, sondern wird der Bebußungsmöglichkeit unterworfen. Wir haben das mal gespielt in Baden-Württemberg, als wir die Krankenkasse, die AOK, mit dem Bußgeld belegt haben, die auch eine Anstalt des öffentlichen Rechts war. Also es geht schon, es muss nur sich um eine Wettbewerbssituation handeln und die kann man beim Rundfunk in Italien unterstellen. Da gibt es auch private Anbieter. Also da wäre man wohl über die Hürde hinweggekommen. In Deutschland auch. Hätten wir also gegen Rundfunkanstalten, kann man Bußgelder verhängen als deutsche Aufsichtsbehörde. Die Frage ist halt, ist es besonders sinnvoll, das zu tun oder sollte man sich nicht auf eindeutige Fälle beschränken? Und der Fall hier scheint mir jedenfalls durchaus diskussionswürdig zu sein.
Vorgekommen ist es noch nicht, das wüssten wir doch, wenn
gegen einen der
öffentlich-rechtlichen Bußgeld, ja, wenn der liebe Kollege aus Rheinland-Pfalz ein Bußgeld gegen das ZDF oder gegen den Südwestrundfunk erlassen hätte, das wäre doch mit Sicherheit bekannt geworden. Ja. Gut, Stefan, ich glaube, damit sind wir dann am Ende unserer Zeit für heute. Danke unseren Hörerinnen und Hörern dafür, uns bis zu dieser Minute gefolgt zu sein und freuen uns dann auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.